Herzlich willkommen zu Finance Forward, dem Podcast über die neue Finanzwelt mit Themen aus Fintech, Banken und Blockchain-Universum. Das hier ist die erste Folge nach dem Neustart, gleich mit einem prominenten Gast, dem Raisin-Gründer Tamás Giorgadze. Dazu gleich mehr. Vorher möchte ich noch drei Takte über das neue Finance Forward sagen und über mich. Mein Name ist Niklas Wimminghaus, ich bin Redakteur beim Wirtschaftsmagazin Kapital in Berlin. Wir machen Finance Forward jetzt zusammen mit der Medien- und Eventplattform OMR aus Hamburg. Aus Berlin ist das aber neben mir der Kollege Kaspar Schlenk. Uns beide werdet ihr von nun an im Zwei-Wochen-Rhythmus hören, immer im Gespräch mit den wichtigsten Köpfen der neuen Finanzwelt. Einer dieser Köpfe ist Tamás Giorgadze. Er hat 2013 das Festzinsportal Weltsparen gegründet, das Anlegern erlaubt, ihr Geld bei Banken aus anderen EU-Ländern anzulegen, wo es höhere Zinsen gibt, ohne dass sie sich dort aber aufwendig anmelden müssen. Ein Account bei Weltsparen reicht. Vor seiner Gründung hat Tamás schon eine ziemlich erstaunliche Karriere hingelegt. Er hat mit 12 Jahren Abitur gemacht, mit 15 sein Wirtschaftsstudium schon absolviert, dann zwei Doktortitel drangehängt und 10 Jahre McKinsey. Er war nicht mal 30, da war er da schon Partner. Tamás Giorgadze, du hast 2013 Weltsparen gegründet. Bis dahin hat in deinem Leben ziemlich viel funktioniert. Du hast Abitur und Studium als Jugendlicher absolviert, zweimal promoviert, 10 Jahre McKinsey hinter dich gebracht und auch schon Partner geworden, bevor du 30 warst. Als dann der Schritt der Gründung kam, wie sicher warst du dir, dass auch dieses Projekt klappen würde?
Absolut unsicher. Also da in meiner Abschieds-E-Mail habe ich bei McKinsey geschrieben, es tatsächlich, was mich gereizt hat, war die Unsicherheit, weil über 10 Jahre habe ich in einem sehr sicheren Umfeld gelebt, beruflich. Zuvor ja weniger, also ich komme aus Georgien, dort habe ich tatsächlich auch den Bürgerkrieg erlebt und auch soziale Unsicherheit, auch bei uns in der Familie. Also von daher war mir diese trügerische Sicherheit auch suspekt. Und eins der Ziele der Gründung war mehr Volatilität, mehr Unsicherheit, mehr Adrenalin. Das Ziel habe ich, glaube ich, auch erfüllt.
Also kann man das so sagen, dass dir tatsächlich langweilig geworden war?
Also das ist die sehr einfache Übersetzung, aber das ist so, ich würde eher sagen, so emotionale Flatline erreicht.
Du hast gesagt, die Volatilität habt ihr auch erreicht. Es gab auch Ausschläge nach unten. Zum Anfang düstere Zeiten?
Klar, also wir haben wie viele Fintechs circa ein Jahr zum Start gebraucht. In der Zeit gab es tatsächlich sowohl vom Geschäftsmodell wie auch vom Teamsetting ein paar Änderungen oder Überlegungen, die so nicht eingetreten sind. Beispiel das ist bekannt, dass wir den Namen Weltsparen auch wörtlich meinten als Umschreibung des Geschäftsmodells. Also wir wollten Anlagen in die große, weite Welt, auch jenseits der Europäischen Union, vermitteln. Das ist uns nicht gelungen.
Warum nicht?
Weil wir im Dialog mit der BaFin, also dieser Dialog hat nicht in Personum stattgefunden, sondern schriftlich, von der Ursprungsannahme, die auch so in dem Schreiben angelegt war, dass die BaFin das Geschäftsmodell als konform mit der gesetzlichen Lage ansehen würde, also mit der Nicht-EU-Einlagenvermittlung oder Drittstaaten-Einlagenvermittlung, die Meinung etwas geändert hat anhand eines Rundschreibens aus 2002, glaube ich, damals zu einem anderen Sachverhalt. Also das heißt, wurde eine Parallelität aufgebaut, die für uns nachteilhaft war. Das heißt, schlichtweg war der ursprüngliche Plan nicht mehr umsetzbar, wo wir dann den Schwenk gemacht haben Richtung EU-Binnenmarkt und Einlagen für Verbraucher und für Banken innerhalb der Europäischen Union, immer noch grenzüberschreitend, aber tatsächlich deutlich kleiner, was die regionale Relevanz angeht. Mhm.
Gab es auch Momente, wo es richtig düster aussah? Ich erinnere mich an die Startphase, wo ihr mal mit einer bulgarischen Bank Probleme hatte. Mhm. Da wart ja dann schon öffentlich präsent, eine Marke, die Nutzer kannten und wo man ja sein Geld anvertrauen sollte.
Genau, das war der zweite Moment, wo es tatsächlich auch eine emotionale Achterbahnfahrt gab. Bei uns jetzt beim gesamten Team, jetzt nicht nur bei der Geschäftsführung oder bei mir, weil bei ein paar Themen ist man natürlich tiefer involviert als andere. Bei dem Thema Wir waren im Fernsehen, ich glaube mehrmals am gleichen Tag in der Tagesschau, Spiegel Online, erste Seite. Also das heißt, da quasi als Headline im Wirtschaftsteil. Das heißt, die Prominenz war dann schon deutlich breiter als jetzt die, die Nischenthematik von einem BaFin-Schreiben. Und das hat auch damals das ganze Team mobilisiert. Also ich kann mich sehr gut ans Wochenende erinnern. Wir saßen jeden Tag im Büro, haben, glaube ich, vom Prozess ja eigentlich alles sehr gut aufgebaut und sehr viel auch Zeit und Willen investiert. Aber in der Tat war es ungemütliche Zeiten, weil wir standen im Fokus der, der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und auch natürlich unsere Kunden, was unser Hauptanliegen war.
Was war genau passiert, diese bulgarische
Bank? Genau, also das gab in Bulgarien eine Bankenkrise, die bei einer anderen Bank auch ausgelöst wurde, die tatsächlich auch in die Insolvenz gerutscht ist. Das ging nicht um unsere Bank, die unsere Bank war etwas größer, also FIBank ist Nummer 2 oder Nummer 3 im Markt. Die hat diese Krise nicht betroffen, aber allerdings mehrere Wochen später gab es E-Mails und Spam-Umlauf, die besagt hat, dass FIBank, also die Bank, die mit der wir kooperiert haben, und zwei, drei andere Banken in einer gefährlichen Schieflage wären und Leute sollten ihre Einlagen abziehen. Tatsächlich ist ein Teil der Kundschaft dem Aufruf gefolgt. Es gab Bankrun, also sprich Schlangen von Filialen. Das hat Donnerstag früh angefangen und ging bis ins Wochenende rein. Also das heißt tatsächlich, die Lage hatte sich nicht beruhigt. Am Wochenende hat dann die bulgarische Regierung die Liquiditätshilfe für FIBank entschieden und auch umgesetzt. Das heißt, am Montag war schon die Lage beruhigt. Das heißt, die Bank war stabil, hat auch, ich glaube, innerhalb der des nächsten Jahres auf jeden Fall sogar in 9 Monaten Liquiditätshilfe auch zurückgezahlt an den Staat. Das heißt, die Lage hat sich relativ, also in Anführungszeichen relativ schnell stabilisiert, aber auch die 48 oder insgesamt dann eigentlich 96 Stunden insgesamt inklusive des Wochenendes waren schon ungemütlich.
Habt ihr da sozusagen auf die Hardtour gelernt, was es heißt, ein Fintech zu sein? Also man ist ja nicht ein Startup, was Schuhe verschickt, sondern ein Startup, was Gelder verwaltet von Kunden.
Ja, das war uns schon davor klar. Also das erstens mit dem Vertrauen zu tun hat, das zweitens wäre natürlich auch für unsere, also die Anlage unserer Kunden tatsächlich ja eine gewisse Verantwortung tragen und das Thema der offenen und ehrlichen Kommunikation nach außen, das war auch wichtig. Also das heißt, was haben wir gemacht? Beispiel, als wir es erfahren haben selber, wir haben relativ frühzeitig eine E-Mail an Kunden vor der breiten öffentlichen Kommunikation in Deutschland an alle betroffenen Kunden geschrieben und denen die Situation umschrieben. Alle Festgelder waren und sind auch bis heute bei der Bank vorzeitig kündbar. Das heißt, wir haben den Kunden die Möglichkeit nochmal vor die Augen geführt, tatsächlich die Verträge frühzeitig zu beenden und das Geld abzuziehen. Wir haben auch denen eine sehr unkomplizierte Hilfe, also in Abstimmung mit FIBank angeboten, das heißt sprich ohne jeglichen Antrag, Papierformular oder Unterschrift, was in Osteuropa üblich ist, sondern einfach per Klick im Online-Banking das Geld abzurufen. Wir haben auf unserer Seite gewährleistet, dass die Geldflüsse jeden Tag stattfanden und auch unterbrochen waren. Das heißt, jeder, der das Geld zurückverlangt hat, hat auch die Auszahlung bekommen, sehr zeitnah. Also das heißt, bis Montag waren alle beantragten Auszahlungen eigentlich auch schon erledigt. Hotline haben wir, also wir haben, die Hotline-Kapazität hat natürlich für die Anzahl der Anrufe nicht ausgereicht. Das heißt, ein Teil der Mitarbeiter ist einfach schlicht von unserem Büro dann zu unserem Callcenter-Standort gefahren und saßen da die ganze Zeit und haben das Telefon abgedeckt. Wir haben, glaube ich, insgesamt von, wenn ich mich nicht täusche, von mehreren tausend Anrufen insgesamt nur 3 verpasst. Mhm. Das heißt, also die, trotz dessen, dass die Kunden natürlich länger sprechen wollten, haben wir sehr vieles abgefangen an persönlichem Gespräch und Interaktion. Das Zweite, was wichtig war, ist nicht nur natürlich die Kundenkommunikation, sondern die Öffentlichkeit oder die Journalisten. Viele Journalisten wollten sehr schnell über das Thema schreiben. Wir haben es geschafft, glaube ich, dass erstens klar war, dass Liquiditätsrun oder Bankrun ein ernsthaftes Ereignis ist, aber zugleich keinen Grund zu Panik gibt und Panik eigentlich ein schlechter Ratgeber ist in solchen Situationen. Zweitens, dass der Bank eigentlich finanziell gut geht, sondern die Opfer eines Angriffs wurde. Und das Ereignis hätte man auch nicht vorhersehen können. Das hätte beliebige Bank in einem Land treffen können. Und dass die Bank auch systemisch relevant ist und war damals. Und das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Bank tatsächlich eine Liquiditätsbeihilfe dann zugutekommt, dann da ist. Und das haben relativ viele Journalisten auch ähnlich oder so geschrieben. Das heißt, das war zwar kritische Berichterstattung, aber zugleich war die auch besonnen und nüchtern genug, dass sie jetzt nicht noch weiter Panik angefacht hätte.
2013, als ihr angefangen habt, weiß ich gar nicht, gab es den Begriff Fintech schon? Kannst du ein bisschen beschreiben, wie diese Szene zu der Zeit war, wie die aussah?
Ja, also das, ich glaube, ich war damals ja auch ein Jahr zuvor bei McKinsey gewesen und ich glaube, die zwei Fintechs, die es damals gab, weil über die habe ich auf jeden Fall auch geschrieben oder beziehungsweise die zwei etwas älteren waren in der Tat Smava und Oxmoney, also es gab auf der Kreditseite schon Gründungen. Creditec war gerade am Entstehen, ich glaube so, das waren die Anfangszeiten oder das erste und das zweite Jahr und ich glaube, das war das auch alles. Mehr gab es jetzt nicht viel. Ich glaube, N26 war so zeitgleich mit uns, mit dem ursprünglichen Produkt, was ja dieses Jugendkonto war, und dann auf das eigentliche Geschäftsmodell umgeschwenkt. Und viele anderen gab es noch nicht. Es gab auch keine wirkliche Szene. Also es gab in Berlin gab es zwei, drei frühe Gründungen. Ähnliche Zeit ist das Team von ZenCap/Lendico rausgegangen, also Rocket hat angefangen, in den Bereich zu investieren. Also das kam was auf, aber das war, ich würde sagen, etwas unorganisiert und auch von der Anzahl her sehr viel. Und in der Tat, also das Wort Fintech kam später auf. Also wir haben es nicht als Fintech wahrgenommen, sondern waren tatsächlich auch so in Finanzgründung. Also aber also in der Tat die massenhafte Bewegung, die entstand ein, zwei Jahre später.
Wieso habt ihr euch genau diese Nische rausgesucht?
Ja, also was sind die Gründe dafür? Zum einen ist es natürlich zwar eine Nische, aber ein sehr großer Markt. Also das heißt, der adressierbare Markt, der aus der Nische rauskommt, grenzüberschreitende Anlagen, ist halt Einlagen insgesamt in der Europäischen Union sind 12 Billionen Euro. Das ist schlicht und einfach fast 70% der Bankbilanz von der einen Seite. Also das heißt, das ist ein sehr, sehr großer Markt, um den es geht. Und der hat angrenzende Märkte auch. Also das ist auch der Bereich, in den wir reingehen. Das heißt tatsächlich Einlage und Anlage, also Einlage und Investments und Vorsorge liegen sehr, sehr eng beieinander. Die substituieren sich gegenseitig. Das heißt, der Markt, den man adressiert, ist sehr groß. Natürlich ist das Ursprungsprodukt sehr eng und sehr spitz. Wir wurden ja auch sehr stark mit osteuropäischen Banken assoziiert am Anfang. Es stimmte zum Teil auch schlicht nicht, weil wir schon nach kurzer Zeit eigentlich viele Banken aus Nordics, aus Deutschland hatten. Im Moment haben wir die meisten Banken, also mit großem Abstand, das erste Land ist Deutschland, das zweite Land ist eigentlich Schweden, von der Anzahl der Banken her. Trotzdem ist die bulgarische Bank immer noch in aller Munde bei Journalisten. Das heißt, der Einstieg war sehr spitz, aber der war auch schnell erweiterbar, sowohl was die Banken geht, wie auch die Produktvielfalt geht.
Was du da anreißt, ist ja eine ganz interessante Beobachtung, dass viele Fintechs sich eigentlich eine Nische suchen, sozusagen. Ich denke immer an so Piranhas, die sich Teile aus der Wertschöpfungskette der Banken, also dieser Wertschöpfungskette, dieser langen, traditionellen Wertschöpfungskette der Banken rausreißen, versuchen die digitaler, besser, schneller, billiger zu machen und damit ihr Geschäft zu finden. Ich glaube, man nennt es Unbundling in der Theorie. Ihr gebt euch aber damit nicht zufrieden, mit dieser einen Nische.
Ja, genau. Also ich bin schon beim ersten bisschen vorsichtiger mit diesem Angriff auf eine Wertschöpfungskette. Unser Modell ist ja etwas anders. Das Modell ist so, dass wir nicht die Bank eigentlich angreifen, sondern das Leben für die Banken einfacher machen. Wir haben ja einen Marktplatz, das heißt, der Mehrwert soll ja nicht nur für den Endkunden da sein, sondern auch für die teilnehmenden Banken. Und da lösen wir ein anderes Problem, das ist ein Problem der vertikalen Wertschöpfung. Also alle Banken machen alles selbst. Zugleich, wenn man jetzt die Bankenlandschaft in Europa anschaut, das sind 8.000 Banken, in den USA sind es 6.000 Banken, das sind viele mittelgroße und kleinere Institute dabei, die es einfach schlicht nicht in der Breite können. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, Einlagenprodukte europaweit anzubieten, mehrere Sprachen, Online-Banking-Zugriff, Callcenter-Support, Kundenakquisition, dann ist das schlicht sehr vieles in der Bandbreite, was man abdecken muss. Das heißt, wir übernehmen diese Teile der Wertschöpfungskette, standardisieren die, machen mehreren zugänglich und machen aus fixen Kosten variable Kosten zu einem sehr geringen Satz. Das ist eigentlich der Value-Add auf der Bankenseite. Das heißt, wir greifen zwar an, in Anführungszeichen, aber unser Angriff ist so, dass er eigentlich den Banken hilft, diesen Teil nicht unbedingt in der eigenen Wertschöpfungskette abdecken zu müssen. Genau, also das ist diese Marktplatzlogik sehr stark Value-Add von beiden Seiten zu denken und zu denken, was ist eigentlich, also wie können wir diese Dienstleistung auch besser machen, wie können wir auch diese Dienstleistung standardisiert machen, auch sehr viel tiefer in die Wertschöpfungskette reingehen. Das ist das, was uns vom Anfang an herumgetrieben hat, weil das Modell ist eben auch auf die Vorteile für die Banken angelegt. Zum Thema Unbundling versus Rebundling, das ist natürlich so, dass wir uns auch früh überlegt haben, was ist unser Zielmarkt oder was ist der adressierbare Markt. Und wir wollen dem Kunden die Lösung für sein erspartes Vermögen anbieten und die Lösung geht natürlich deutlich über Festgeld-Tagesgeld hinaus. Festgeld-Tagesgeld ist in Deutschland sehr populär, aber zugleich muss man sagen, in diesem heutigen Niedrigzinsumfeld ist die Assetklasse an sich ja weniger attraktiv. Also das heißt, man bekommt sogar für mehrjährige Einlagen, bekommt man gerade die Inflation abgedeckt oder nicht mal das und das vor Steuern. Das heißt, es ist natürlich, dass wir in andere Assetklassen reingehen und dort auch eine im Vergleich zum Markt deutlich bessere, günstigere Dienstleistung für geringe Vermögen anbieten das aus der Kundenbrille dann etwas breiteres Geschäftsmodell aufsetzen. Braucht das dieses breite Geschäftsmodell in der Konsequenz? Eigentlich sowohl von Volumina her wie auch von dem Fokus wäre der erste Teil für uns auch ausreichend. Nichtsdestotrotz glaube ich, wenn wir das nicht machen, dann werden andere Modelle entstehen, die genau diese Convenience geben, über einzelne Asset-Klassen die beste Lösung dann anzubieten. Und deshalb, also im Kundeninteresse sehen wir das auf jeden Fall als ein Must. Die Frage ist auch, zu welchem Zeitpunkt und mit wem oder selbst bauen, extern und dann Akquisition. Das sind die Fragen, die man dann für sich regeln muss. Aber aus der Kundensicht macht natürlich eine Verbreiterung Sinn.
Ihr habt in den letzten Monaten solche Schritte unternommen, habt euch gerade erst bei Finlieb beteiligt, bei dem Finlieb Venture Yonko, was ein Vergleichsportal werden soll. Ihr habt ein Riester-Portal Fair übernommen im August. Ihr habt im Frühjahr eine ganze Bank übernommen, habt jetzt die eigene Banklizenz, die Raisin Bank. Wie passen diese Schritte in diese Strategie, die du beschrieben hast?
Mhm. Also wir überlegen uns, was ist eigentlich der Mehrwert und Dienstleistung zum Kunden und überlegen, was davon wir selber gut abdecken können in vernünftiger Zeit und wo wir einfach viel zu langsam sind und wo es im Markt bessere, besser geeignete sowohl Teams wie auch Setups gibt, wo wir uns selbst beschleunigen können und Zeit abkürzen können. Das war auf jeden Fall die Diskussion und die Überlegung mit Fair, weil das Produkt mit Abstand eigentlich das beste Produkt am Markt ist. Fair Riester wird als einziges Produkt sowohl von Finanztest wie auch von Finanztipp empfohlen. Das heißt, die Verbraucherschützer mögen das. Aus der Kundensicht ist es eine sehr gute Proposition. Das Produkt nachzubauen dauert lange, weil das natürlich eine sehr große Spezifik hat im Sinne von Bargarantie für eingezahltes Vermögen, Auszahlungsoptionalitäten, verschiedene Underlyings. Das heißt, das Produkt ist komplex. Wir wären auf jeden Fall langsam gewesen und das ist auch nicht unser Fokus, das Produkt zu bauen. Und deshalb dachten wir, das Produkt ist super, das Team ist super und das passt eigentlich als Erweiterung sehr gut zu unserer Value Proposition. Und deshalb haben wir da auch zugeschlagen und wir glauben auch gemeinsam, dass wir den Markt viel besser rocken und aufräumen können mit einer guten, großen Kundenbasis und einem super Produkt an der Seite. Was ist bei Junko die Überlegung? Wir glauben wirklich, dass Also da gab es noch keine Fintechs und Check24 gab es in Deutschland schon davor. Ich glaube, dass tatsächlich das Geschäftsmodell an vielen Elementen weiterentwickelt werden kann und auch genauso wie bei uns viel mehr zur Austragung der Interessen zwischen dem Verbraucher und dem Anbieter führen kann. Beispiele dafür sind die Provisionierung der Anbieter, die ist sehr stark auf Abschlussprovision statt Bestandsprovision abgezielt. Das heißt, der Anbieter ist eigentlich immer hat Eigeninteresse, den Kunden zu churnen, also immer wieder auf Wechsel anzusprechen, obwohl es teilweise im Kundeninteresse nur marginal oder gar nicht sein kann. Auch die Platzierung der einzelnen Angebote, die ist natürlich durch die Kommission zum großen Teil getrieben oder zum Teil getrieben und vieles mehr. Das heißt, man kann das Geschäftsmodell einfach weiterentwickeln und da ist auf jeden Fall Platz im Markt und wir glauben, dass Junko auch sehr, sehr gutes Team hat und darauf kommt es ja auch immer an. Mit der gleichen Idee kann ein super Team tatsächlich ein super Produkt hinstellen.
Selbst wenn die anderen schon so groß sind und so präsent.
Ja, das glaube ich schon. Also da ist auf jeden Fall Platz im Markt, da ist auch sehr hohe Marge im Markt. Das sind Marktteilnehmer, die beim Marktführer nicht mitmachen aus verschiedenen Gründen. Also da ist auf jeden Fall ganz viel Platz.
Und ihr wollt dann Fuß in der Tür auch haben oder wieso beteiligt ihr euch an einem Vergleichsportal?
Also wir glauben, dass unser Produkt ist ja nie zentrales Produkt von Vergleichsportalen. Also Festgeld, Tagesgeld spielt da eine Randthematik. Also natürlich würden wir gerne unser Produkt in die Vergleiche mit reinbringen, wie es ja auch bei ganz vielen unabhängigen Vergleichen auch der Fall ist. Wir sind nicht bei Check drin, aber wir sind bei Tagesgeldvergleich drin, wir sind bei Finanztipp drin, wir sind bei Verivox drin, also bei unabhängigen Vergleichern sind wir auf jeden Fall drin. Genauso hätten wir auch gern natürlich unseren Platz bei dem neuen Vergleicher, der aufgebaut wird. Aber wir glauben, dass wir auch da Synergien im Hintergrund haben. Also wir kennen sehr viele Banken, mit denen zwangsweise auch Junko zu tun haben wird und genauso umgekehrt auch die deutschen Banken und Versicherer sind für uns ein Segment, wo wir unsere Dienstleistung weiter ausbauen können. Wir haben im Moment 12 Banken, die angebunden sind auf der Aufnehmenseite. Wir haben etliche von Erste Standard, Sparda-Bank, Erste Volksbank, die angebunden ist, Commerzbank, die das ihren Geschäftskunden anbietet. Aber da ist deutlich mehr Raum auch für Wachstum. Wir haben Boloas, die mit uns kooperiert. Aber das, genau, das wollen wir weiter ausbauen. Und deshalb ist, glaube ich, synergetisches Geschäftsmodell und ein sehr starkes Team auf der anderen Seite.
Die dritte Übernahme, wieso brauchtet ihr eine eigene Bank?
Die Bank ist auch die Bank, die mit uns zusammen damals das Geschäftsmodell Weltsparen entwickelt hat. Und das heißt, alle Kundenkonten von unseren deutschen und österreichischen Kunden sind bei Raisin Bank heutzutage, damals MHW Bank. Das heißt, wir sind schon verzahnt von Tag 1, auch sehr eng verzahnt. Die Übernahme hatte mehrere Überlegungen. Die eine Überlegung ist tatsächlich, wo wir in Richtung Rebundling gehen, ist das Geschäftsmodell deutlich breiter als das, womit wir angetreten sind. Sogar das, womit wir angetreten sind, das heißt die Einlagenvermittlung innerhalb der EU, ist unterschiedlich geregelt in einzelnen Ländern. Also das heißt, wir brauchen zum Teil Lizenzen, die in einzelnen Geografien nur für dieses Produkt gelten, die wir dann auch lokal vorhalten, zum Teil auch dafür Tochterunternehmen gründen müssen. Wenn wir die Produkte erweitern, dann wird das Problem in Anführungszeichen, sondern der Aufwand dafür potenziert. Das heißt, mit der Banklizenz hingegen sind wir passportingfähig in viele Länder oder in alle EWA-Länder. Zum anderen ist es auch so, dass wir den Dienstleistungen, die Bank uns erbringt, das heißt sprich Zahlungsverkehr und KYC, deutlich stärker automatisieren wollen und verbessern wollen. Das heißt, da haben wir auch unmittelbaren Einfluss und unmittelbaren Zugriff auf die Geschwindigkeit der Entwicklung in der Bank, die wir auch beschleunigen. Also wir haben seit dem Kauf der Bank die Anzahl der Mitarbeiter um weitere 15 erhöht. Wir investieren weiter in die Bank. Das heißt, wir wollen die Bank als die beste Servicebank für Fintechs inklusive uns ausbauen in Europa.
Kündigt sich da nicht trotzdem aber so eine Art Problem an, wenn man immer mehr Produkte dazufügt, unterschiedliche Geschäftsmodelle kombiniert? Wie macht man das, dass man trotzdem dieser fokussierte, wendige Angreifer, wolltet ihr euch nicht nennen, aber ein Startup mit all diesen Kultursachen bleibt und nicht in diese Falle reinläuft, die großen Banken bedroht mit ihrer ganz komplexen IT, wo irgendwie unterschiedliche Sachen zusammengebunden sind, der Regulatorik, die sie fast erdrücken kann. Wie balanciert man das aus?
Ja, also sehr gute Frage, weil das ist in der Tat die Gefahr, sich damit komplett zu defokussieren. Also man macht dann alles und nichts und nichts gut, aber alles parallel. Wir haben Mittel, um uns zu disziplinieren. Ich weiß nicht, ob die ausreichen werden, aber das Erste ist tatsächlich, dass wir immer Kundenmehrwert vor Augen haben. Also in allen diesen Produkten verfolgen wir die Strategie, das beste Produkt im Markt zu haben, aber nicht die, also nicht die bankenübliche Strategie, die beste Marge oder tatsächlich versteckte Preispunkte oder ähnliches. Das heißt, das Produkt muss mit Abstand den Markt schlagen, sowohl im Festgeld-, Tagesgeldbereich, Vorsorge, unser eigenes Weltinvestportfolio, da wollen wir tatsächlich das beste Produkt haben. Punkt. Das Zweite ist bei der, wir haben auch tatsächlich trotzdem Fokus. Also unser Appetit oder unser Zielmarkt ist Anlage. Unser Zielmarkt ist nicht Kredit, unser Zielmarkt ist eben auch nicht Transaktionsprodukte. Da gehen wir niemals rein und werden wir auch nicht reingehen. Wir hatten es auch tatsächlich im ersten und zweiten Jahr überlegt, ob wir in den Vergleichermarkt selbst reingehen. Sind wir nicht reingegangen. Also wir haben zum Beispiel kein eigenes Affiliate-Tool, wenn uns Leute anbinden wollen. Das ist schlicht nicht unser Markt. Wir wollen mit den Teilnehmern nicht konkurrieren. Also deshalb gehen wir da nicht selbst rein, sondern machen es über ein kleines Minority-Investment in einem anderen Startup. Also das heißt, unser Zielmarkt ist klar, das ist Anlage, aber das ist eben auch nicht mehr. Das nächste ist, wir haben innerhalb unsere Teams oder innerhalb von Raisin oder Weltsparen schon sehr starke Spezialisierung. Das heißt, die Produktteams und die Squads, die gucken schon auf die einzelnen Produkte. Und wenn man es so will, das ist eigentlich mit allen seinen Nachteilen. Es ist schon sehr starke so Vertical-Bildung bei uns. Die einzelnen Teams wollen das Produkt, also das eigene Produkt verbessern. Was darunter leidet, ist natürlich die Verzahnung unter Produkten. Kann man jetzt sehr gutes Kombiprodukt bauen, wo die Anteile irgendwie leicht verschiebbar sind, ähnliches. Das kommt alles unter die Räder. Die machen einfach schlicht ihr eigenes Produkt immer besser und immer konkurrenzfähiger. Und soll auch der Fokus bleiben. Also wir wollen keine Universalbank sein oder kein Universal-Asset-Anbieter, der sehr gut die Sachen mischen kann, sondern die drei sollen puristisch halt sehr gut und sehr konkurrenzfähig bleiben.
In so einer Finanzenlandschaft der Zukunft, wo viele Fintech-Angebote wieder zusammengebundelt sind, wo werdet ihr euch da verorten und wer ist eigentlich der an der Stelle steht, wo der Kunde interagiert?
Ja. Ich finde die Diskussion zum Teil hilfreich, zum Teil irreführend. Ich glaube, was sich grundsätzlich ändern wird in der Zukunft, ist tatsächlich, dass die Schnittstelle zum Kunden verschwimmen wird. Viele und keiner zugleich werden Schnittstelle zum Kunden haben, weil der Kunde kann das gleiche Produkt, und das ist auch unser Verständnis, über uns B2C abschließen. Der kann in N26-App reingehen, der kann zu Scalable kommen und am Ende kriegt er das gleiche Produkt mit gleicher Kondition über mehrere Kundenendpunkte. Und das ist auch unsere Vision und unsere Sicht. Am Ende wollen wir das beste Produkt im Anlagebereich haben oder die besten Produkte, weil es gibt eben kein gebündeltes Produkt. Und diese wollen wir sowohl direkt an Kunden anbieten, wie auch durch Kooperationspartner und Distributionspartner oder B2B-Partner. Das heißt, für uns ist, was wir sind oder was unser Zielbild ist, tatsächlich der Spezialist oder der transparenteste, kostengünstigste und beste Anbieter im Anlagebereich, der eben Barrieren wegnimmt, was Mindestanlage angeht, was Grenzen angeht, was Kosten angeht, und das dem Kunden sowohl direkt zugänglich macht, wie auch mit Drittparteien komplett ohne jegliche Beschränkung zusammenarbeitet. Also wir arbeiten mit allen Drittparteien zusammen, sei es Bank, sei es Vermögensverwalter, PFM oder ähnliches. Das heißt, das ist unsere Vision. Also wir sind eine sehr, sehr gute, effiziente Produktfabrik für Anlage und die Fabrik liefert einen eigenen Shop, liefert aber auch an fremde Shops.
Das heißt, du hast auch teils nicht diese Furcht oder Vision, dass sich die Tech-Konzerne an diese Schnittstelle zum Kunden schieben könnten und dort alles abräumen.
Wir arbeiten auch mit ein, zwei von denen zusammen. Also wir arbeiten mit PayPal, führen wir gemeinsames Marketing zum Teil durch. Wir haben Tests mit ein, zwei weiteren Konzernen, die wir durchführen. Also ich glaube, die brauchen auch Produktspezialisten im Hintergrund und da wollen wir der Beste sein in Europa und dann auch jenseits von Europa. Ich glaube, diese Stellung ist damit wenig angreifbar und das macht mir jetzt keine unruhigen Nächte. Ich glaube, die Position, die schwer zu verteidigen ist, wenn man ein schlechtes Produkt hat und dann auch noch die Kundenschnittstelle wackelt, ja. Und das ist ja die Position, wo viele
Banken sind.
Banken sich oder Finanzdienstleister sich befinden und die können sich dann nicht entscheiden, sollen sie das Produkt halt tatsächlich sehr viel besser machen oder diese Schnittstelle irgendwie verteidigen. Und dann die Frage ist, ist die überhaupt zu verteidigen oder ist es tatsächlich so, dass der Kunde viel, viel mehr Schnittstellen an allen Produkten hat und schlicht die durchschnittliche Interaktion mit einem Produkt einfach die Zeit senkt, aber dafür öffnet er sich mehreren Endpunkten gegenüber. Ich glaube, diese Kundenschnittstelle ist sehr schwer zu verteidigen, was Anführungszeichen leichter zu verteidigen ist, wenn man sich auf das Produkt konzentriert.
In welchem Zustand befindet sich denn die deutsche Bankenbranche?
In dem Zustand, in dem sie jetzt in keinem Verhältnis zu der Wirtschaft steht. Also der Wirtschaft geht es gut, der Bankenlandschaft geht es schlecht. Da ist ein Missverhältnis, der ist auch nicht tatsächlich für den Steuerzahler oder für uns auch als Verbraucher spaßig. Also es ist leider kein guter Zustand, auch im europäischen Vergleich. Wir werden öfters ja, und zwar seit Jahren tatsächlich, kommt ja immer wieder Kritik, Auslandsbanken und die sind alle ach so unsicher. Wenn man jetzt die Zahlen anschaut, dann ist tatsächlich wird es einem eher beim Zustand der deutschen Bankenindustrie im Durchschnitt mulmig. Also was da die Return on Equity oder Kapitalausstattung ist, das ist eher im unterdurchschnittlich im europäischen Vergleich. Und wir haben, glaube ich, mehrere Chancen verpasst, leider. Wir haben die Chance verpasst, dass die Konjunktur sehr gut gelaufen ist, dass es kaum Kreditausfälle in diesem Land gibt, dass eigentlich drei große Bankengruppen ja das Land beherrschen oder vier große Bankengruppen. Also man sagt es ja, dass die Landschaft wäre sehr fragmentiert, aber an sich ist sie gar nicht so fragmentiert oder ist eher konsolidiert, wenn dann diese Bankengruppen stärker kooperieren würden und stärker die Skaleneffekte nutzen würden. Also das heißt, der Zustand, der muss verbessert werden.
Die Fintech-Revolution, ich nenne es jetzt trotzdem mal so, auch wenn du den Angreifer, das Angreifer-Label für euch nicht reklamiert hast. Wie weit ist die eigentlich gekommen jetzt, 6 Jahre nach eurem Start? Schneller, als du gedacht hast? Oder ist es doch langsamer, als vielleicht auch für jemand, der sein Leben selbst so im Schnelldurchlauf gemanagt hat, erwartet hat?
Also ich habe Banking an die besondere Schnelligkeit der Veränderung nicht geglaubt, weil schlicht die Kundenbeziehung und der Bestand so stabil ist und die einzelnen Produkte, also Baufinanzierung mit Durchschnittsfristigkeit von über 10 Jahren und Kontobeziehung mit über 20 Jahren durchschnittlicher Kundenzugehörigkeit, diese Veränderung oder der Anführungszeichen langsame Abrieb, der nimmt Zeit in Anspruch, viel mehr als im E-Commerce-Bereich, wo der Kunde sich ja jedes Mal beim Kauf entscheidet und bewusst entscheidet und vergleicht und dann tatsächlich den besten Anbieter rausnimmt. Das heißt, die Veränderung ist ganz natürlich langsam und nimmt Zeit in Anspruch. Nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass die Veränderung auch da ist und die ist zu spüren. Ich glaube, die Probleme der Banken, die gerne auch tatsächlich auf das Niedrigzinsumfeld oder Fintechs abgeschoben werden, die sind tiefgreifender als das. Also das ist schlicht langsame Reaktion im Vergleich zu allen anderen Branchen, wenn es um Umbau der Prozesse, Umbau der Kostenbasis, Neuausrichtung weg von dem physischen Vertrieb und von den Maklervertrieben, also tatsächlich die ganze Geschäftsmodellthematik angeht, eher damit zu tun hat. Das heißt, das ist jetzt nicht das Fintech oder die Fintechs, die die Banken in Frage stellen. Nichtsdestotrotz ist das Kundenverhalten maßgeblich dafür verantwortlich, dass eine Veränderung eintritt. Sind die Fintechs da Treiber da drin? Das würde ich jetzt nicht so sagen. Ist die Geschwindigkeit hoch? Auch nicht. Ja, die Geschwindigkeit ist langsam, aber die beschleunigt sich. Die Veränderung beschleunigt sich.
Du hast ja gesagt, nach 10 Jahren McKinsey war deine Lernkurve sozusagen ein wenig abgeflacht. In 4 Jahren ist dann auch Raisin 10 Jahre alt. Besteht die Gefahr, dass du da dann auch das Gefühl hast, du lernst nicht mehr genug?
Die Gefahr besteht immer. Also das ist auf jeden Fall, ich merke es ja auch, wenn man eine Sache über mehrere Jahre hinweg macht, dann wird man sehr eingefahren in dem, wie man Sachen angeht. Das heißt, für jeden ist eine Erneuerung sehr hilfreich, auch Feedback sehr hilfreich, auch von Kollegen mit Gründern. Wir versuchen es so stark wie möglich zu machen. Also wir haben jetzt gerade erst die 360-Grad-Surveys hinter uns gebracht und dann tatsächlich auch die Ergebnisse bekommen und das hilft, Feedback in alle Richtungen zu bekommen. Ich bekomme auch zum Jahresende Feedback von Mitarbeitern, also dass wir dürfen nicht auf der gleichen Stelle bleiben. Im Sinne von persönlicher Entwicklung und Spaß, weil das ist, glaube ich, auch die Spaßkomponente dabei. Mir macht es im Moment weiterhin sehr viel Spaß. Das kann schon gut sein, dass es sich in den nächsten 4 Jahren ändert.
Alles klar, dann hoffen wir, dass du so oder so viel Spaß bei deinem weiteren Weg hast. Vielen Dank, Thomas.
Danke dir, Niklas.